Party Puzzle Podcast, Wochenrückblick. Hi, mein Name ist Nadine Dora und ich bin Expertin für Knicke im Gastgebertum. Ich bin erfahrene Gastgeberin und professionelle Gastgeberin und ich freue mich total, dass ich dich hier als meinem Gast auf diesem Kanal begrüßen darf. Lass uns einmal in die letzte Woche rückblicken und ich finde, ja, Generation Z würde sagen, es ist eine ganz schön weirde Zeit. Ich sage, ist das nicht eine merkwürdige Zeit? Und wir wollen beide, die Generation Z und ich, das Gleiche ausdrücken. Also reden wir heute einmal über die letzte Woche und was diese uns für Schlagzeilen gebracht hat. Wir reden über toxische Gummibärchen, bis zu 100 Millionen Euro, die verschwunden sind, und dazu noch über den Wein des letzten Jahres. Ich freue mich auf diese Folge und dass du dabei bist. Steigen wir also direkt ein. Die toxischen Gummibärchen, was hat es denn damit auf sich? In Hessen waren insgesamt 8 Automaten damit bestückt. Automaten, Snackautomaten, die wir ja auch wirklich immer öfter sehen, die 24/7 aktiv sind und wo man sich sowohl seine Cola ziehen kann, als auch zum Beispiel sein Snickers, eine andere Süßigkeit, Chips und so weiter. Allerdings lagern in eben genau diesen Automaten oder lagerten, sollte ich besser sagen, auch Muskiol-Gummibärchen. Muskiol ist ein Fliegenpilzgift und dieses Fliegenpilzgift hat sich in diesen Gummibärchen gefunden. Allerdings nicht aus Versehen. Es ist tatsächlich so, dass diese Muskiol-Gummibärchen genauso hergestellt wurden. Ich erkläre dir kurz diese wunderschöne bunte Packung. Es findet sich ein Fliegenpilz drauf. Auf dem Stängel des Pilzes ist ein großer Mund. In diesem Mund lagert eins dieser Gummibärchen, dieser Gams. Sowohl der Name als also dieses Abbild erklären uns als Endnutzer natürlich, Muskiol-Gummibärchen, also so kennt man Gummibärchen ja auch, isst man. Eine Nebenwirkung könnte dabei sein, dass deine Sinne abschweifen, also sagen wir es, dass du zum Beispiel halluzinierst. Wie ist das aufgefallen? Ein junger Mann hat sich eben diese Gummibärchen geholt, die Gott sei Dank nicht frei verfügbar sind ohne Ausweis. Das heißt, für Kinder erstmal nicht zugänglich. Er hat seinen Ausweis dran gehalten, sich diese Gummibärchen dann gezogen und ist nach etwa einer Stunde oder nach kurzer Zeit mit Vergiftungserscheinen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Diese Halluzinogene und das entweder bewusste oder unbewusste nehmen durch dieses chemisch hergestellte Muskiol, also es war jetzt kein Naturmittel von dem Fliegenpilz, sondern es wurde wohl chemisch hergestellt und dann eben hineingearbeitet, ist einfach eine Droge, die hier frei verkäuflich war. Und in dem Moment, wo dieser junge Mann dann behandelt wurde, Gott sei Dank auch aus allen Automaten. Ja, zuerst wurden diese gesperrt und dann eben auch entleert und somit diese Gummibärchen aus den Automaten aus dem Verkehr gezogen. Die Hersteller dieser Muskiol, dieser Fliegenpilzgams, haben, und Achtung, hier weiß ich nicht, ob dies bereits vorher mitgeteilt wurde, also ob das in der Beschreibung obliegt, ich glaube nicht, haben jedoch mitgeteilt, dass es sich hier um Riechgummis handelt, also es ist überhaupt gar kein Essgummi und selbstverständlich ist das von der Lebensmittelbehörde und von, ja, allem drumherum Ordnungsämtern, die eben das bewachen, nicht zulässig. Denn sobald du etwas verkaufst, was Lebensmittel ähnlich daherkommt oder eben den Anschein erweckt, ein Genussmittel zu sein, auf der Basis, dass du es essen kannst und hier eine Ähnlichkeit da ist, das darf man natürlich nicht. Und diese Verpackung ist natürlich ganz einwandfrei mit dem Fliegenpilz geöffneten Mund und das Gummibärchen innen liegend. Die Ermittlungen sind also aufgenommen und da denke ich, es gibt doch nichts, was es nicht gibt, oder? Das ist doch unglaublich und es dient immer nur dem Geldverdienen und das ist so furchtbar, weißt du? Es ist ja nicht, dass man sagt, gut, diese Fliegenpilze, ich bin total davon überzeugt, dass sie in Wirklichkeit den Menschen helfen und darum verkaufe ich sie jetzt. Nein, es gilt immer nur dem Geldverdienen und dafür, denn Achtung, dass steht, ich weiß nicht, ob auf der Packung oder wo auch immer, jedenfalls im gleichen Atemzug wurde auch genannt, dass diese Gummibärchen eben Übelkeit hervorbringen können, Erbrechen hervorbringen können. Und dann denke ich, das kannst du doch nicht guten Gewissens verkaufen. Du kannst es doch nicht verkaufen, dass jemandem übel wird und damit noch Geld verdienen. Und dann ist doch logisch schon, dass es eine, oder dass es kein Genussmittel ist, dass es lecker ist, sondern dass, oder dass es ein Riechgummi ist, sondern wenn ich doch davor warne schon, dann ist es doch logisch, dass die Anbieter davon ausgehen, dass Menschen es essen. Und das finde ich furchtbar. Ich finde das ganz grotesk. Und dann, ja, von dem einen Geld verdienen Fail gehen wir einmal zum anderen Geld verdienen Fail. Es gibt so oft und so viele betrügerische Interaktionen in so einer Höhe direkt vor unseren Augen. Und das finde ich, ich war ja in der letzten Woche schon erschüttert davon, dass es diesen Pizzabäcker in Düsseldorf gibt, der unter einer bestimmten Nummer, ich habe sie Gott sei Dank vergessen, war es die 40? Es könnte sein, ich glaube, es war die 40. Eben keine Pizza oder eine Pizza und dazu noch Kokain verkauft. Und in einer ganz normalen, regulären Pizzeria. Und die Schlagzeilen, die wir in der letzten Woche gehört haben, ist, dass die Volksbank um 100 Millionen Euro bangt. Diese 100 Millionen Euro wurden von einer, ja, von einer großen Modefirma mit einem immens hohen Umsatz, einer Mode, ich würde ja sagen Influencerin, denn sie ist sehr aktiv auf den sozialen Medien. Allerdings ist sie als Modemanagerin angestellt worden und sie hat diesen unfassbar hohen Betrag, ich weiß nicht, wie viele Nullen sind es, von 100 Millionen Euro, was wir zwei niemals im Leben erreichen werden. Weißt du, das ist so, das ist eine solche Summe, die ist ja gar nicht mehr fassbar für den normalen Menschen, der eben mit seinem täglichen Tun Lohn und Brot erarbeitet. Und diese Modemanagerin hat die 100 Millionen, die ihr zur Verfügung gestellt wurden, eben von der Firma, in der sie angestellt war, sollte sie gut anlegen. Es hat ein großes Vertrauen geherrscht. Sie ist wunderschön, sie ist erfolgreich, sie sieht souverän aus und hat ein ganz gewisses, nämlich ein sehr autoritäres, jedoch auch bodenständiges und auf jeden Fall hoch angesehenes Auftreten. Diese Modemanagerin also ist hingegangen und hat diese 100 Millionen Euro bei der Volksbank nicht investiert, wie gewünscht, sondern auf ein Anderkonto überwiesen. Das Geld ist dann in die Türkei gegangen und hier verliert sich jede Spur. Die Modemanagerin selbst wurde mittlerweile gefasst und auch verhaftet und trotzdem ist das Geld weg. Wie wurde sie erwischt? Ja, durch ihre Selbstdarstellung genommen. Sie hat halt schon die ganze Zeit gepostet, wo sie ist, wann sie da ist, wann sie dort ist und hat durch ihre Aktivitäten in den sozialen Medien dafür gesorgt, dass sie den Ermittlern in die Hände gelaufen ist. Also sie haben einfach nur an einem Flughafen auf sie gewartet, als sie aus dem Privatjet gestiegen ist und konnten sie dann eben in Haft nehmen. Und was hier jetzt weiter geschieht, einmal natürlich für sie, also die strafrechtliche Verfolgung ist ja die eine Seite, was aber auf der anderen Seite passiert mit der Volksbank, wie jetzt die 100 Millionen wieder auftauchen oder nicht, das ist natürlich die nächste Frage. Selbstverständlich, und das ist ja auch ganz spannend, gibt es auch für Bankenversicherungen. Aber inwieweit greifen diese? Das habe ich mir jetzt überlegt. Und was ich mir auch überlegt habe, trifft die Volksbank hier denn überhaupt eine Schuld? Es ist eine ganz normale Überweisung gewesen. Das ist Betrug auf höchster Ebene. Die Firma hat dieser Managerin Geld zur Verfügung gestellt und sie hat es ja nun mal veruntreut. Das war ja keine Veruntreuung oder kein, das war Veruntreuung des Geldes, so empfinde ich es. Und ich bin ja in diesen ganzen strafprozessrechtlichen Gesetzen nun überhaupt kein Profi, würde aber das aus meinem Bauchgefühl sagen und denke dann, ja gut, aber was trifft das denn für die Volksbank für eine Schuld? Also wenn jetzt jemand bei uns einen großen Auftrag bestellt, sagen wir mal eine komplette Begleitung von einer Knigge-Ausbildung über ein gesetztes Dinner mit 50 Personen Und das Ganze soll 4-mal stattfinden, in Monaco, in Kapstadt, vielleicht eins auch bei uns hier in Deutschland, in Düsseldorf natürlich und dann eins noch in Argentinien, weil das mein Lieblingsland ist. Und es kommt hier eine Summe von 100 Millionen Euro zustande. Bin ich dann als Caterer dafür verpflichtet, nachzugucken, wo die das Geld herhaben? Ich weiß, der Vergleich hinkt jetzt gerade. Aber ist es denn so, dass wir, also wo ist der Fehler der Volksbank? Müssen die, also ist es Gesetz für die Volksbank, dass die eine Überweisung ab einer bestimmten Größenordnung doppelt und dreifach safen müssen? Und dann, wenn ja, womit? Denn, so wie es sich liest, Managerin, sie hatte also Prokura, sie hat das Geld in gute Hände erhalten, also sie hat ja über das Geld verfügen können. Wo also ist der Fehler der Volksbank? Und dafür kenne ich mich nun wirklich überhaupt gar nicht aus. Ich denke darüber nach, gibt es da eine Möglichkeit, für die Versicherung rauszukommen? Keine Ahnung. Wir kennen das vielleicht alle, dass Versicherung ja, wenn du einen Schadenfall hast, hatten wir letztens noch im letzten Jahr mit unserem Kätzchen. Diese hat eine wirklich schlimme Krankheit hinter sich, ist daraufhin behandelt worden. Kätzchen sind ja unter der, jetzt muss ich aufpassen, ich glaube Hausrat, genau, im Hausrat mitversichert. Und genau das, was sie hatte, weil es nicht ausgelöst wurde durch zum Beispiel Sturm, was sie hatte, sondern weil sie sich erschrocken hat und es kann sein, es muss nicht sein, dass dadurch ihre Krankheit ausgelöst wurde, also Stress ausgelöst wurde, denn Stress, das hätte auch einfach mehr und weitere Untersuchungen bedarf, was denn dann wirklich ist, warum sie diese Insuffizienz entwickelt hat. Aber, und das meine ich, es wurde direkt von vornherein abgelehnt. So, und dann wurde gesagt, ja, wenn zum Beispiel ein Sturm gewesen wäre und es wäre nachweislich gewesen, dass sie dadurch diese Insuffizienz entwickelt hätte, wie auch immer, dann wäre es versichert gewesen. Und ich meine, weißt du, es gibt ja wirklich oft Fälle, und du wirst auch schon einen gehabt haben, wo genau das, was du brauchst, nicht versichert ist. Ich sag dir noch einen, wir hatten bei unserem Toyota einen Marderbefall, ich glaube, das wäre nicht so schlimm gewesen, ein Marderbefall. Und da ist von der Versicherung alles übernommen worden, was im Motorenraum war, aber nicht das, was weiterführend war, wie zum Beispiel Anschnallgurte angeknabbert waren. So, sowas. Und dann denke ich, ja. Und jetzt denke ich mir, gibt es das auch? Sind Banken da so natürlich versichert? Aber ich habe gehört, dass die Volksbank Rücklagen gebildet hat und noch von dem Verband für Deutsche Volksbanken und Raiffeisenbanken eine Unterstützung erhält. Dieser BVR und weitere Garantien von Genossenschaftsbanken setzen sich also hier zur Aufgabe, natürlich diese Gelder aufzufüllen. Des Weiteren ist hier aber ja noch immer nicht die Frage geklärt, handelt es sich auch um eine Versicherung? Das heißt, gibt es hier noch Versicherungen, die die Bank davor schützen, vor einem solchen Betrugsfall? Tja, und die nächste Überlegung ist ja, wir kennen Netflix und wir kennen all das, was Netflix eben dann wiederum zu Geld macht. Das ist ja jetzt schon das zweite Thema, wo es nur um Geld, es geht irgendwie nur um Geld, oder? Das heißt, spätestens in 2 Jahren setzt Netflix wahrscheinlich eine Serie auf, ähnlich wie die von Anna Sorokin, die ja wirklich super interessant hat und deren Attitüde, die sie an den Tag legt, ja genauso charmant ist, mit der sie genauso die obersten Bosse um den Finger wickelt, wie eben diese Modemanagerin. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, Anna Sorokin ist wohl mittlerweile nicht nur Promi, was sie sich immer gewünscht hat, was ja auch dieser Lebensstil oder diese Art und Weise, sich zu präsentieren, der Modemanagerin ja genauso da zeigt oder da weist. Denn Anna Sorokin ist sicherlich auch mittlerweile Millionärin und hat das ja natürlich jetzt auch erreicht. Und ja, durch Betrügereien und trotzdem irgendwie dann nachher auf dem legalen Wege, weil sich alle dann für diese Geschichte interessieren. Also es taugt total zu einer Netflix-Serie. Und ja, auch Netflix geht es natürlich hier um Geld. Genauso wie dieser Modemanagerin, die einfach mal 100 Millionen Euro irgendwie in die Türkei und dann weiter überwiesen hat. Übrigens verliert sich der Weg dann natürlich des Geldes in der Türkei. Was ich auch spannend finde und auch gar nicht verstehe, wie das sein kann. Denn das ist doch irgendwann von Konto zu Konto zu Konto und irgendwer muss es doch dann, nur wenn es verschwunden ist, irgendwann abgehoben haben. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, dass 100 Millionen Euro weg sein können. Verstehe ich nicht. Ohne dass es dann weitergeht. Ja, dass es eine Spur gibt. Was heißt das, hat sich verloren? Ich finde es unglaublich. Und jetzt kommen wir zu einem richtig coolen Thema. Ja, es hat auch mit Geld verdienen zu tun, allerdings mal nicht mit Betrügereien und auch nicht mit halluzinogenen Gummibärchen, sondern mit der Weinernte in diesem Jahr. Es wird eine sehr gute, also eine teure Weinernte, was an zweierlei liegt. Wir haben wenig Wein, also es wurde sehr, sehr wenig Wein geerntet durch die Wetterverhältnisse. Allerdings sind die Pflanzen, die die ständige Feuchte überlebt haben und die dann wirklich Früchte getragen haben, sind das ganz besondere oder werden das ganz besondere Weine, wurden ganz besondere Trauben und werden zu ganz besonderen Weinen. Das hat einfach damit zu tun, dass die Wurzeln, dass die Pflanzen durch diese ständige Feuchte, wenn sie eben nicht verschimmelt sind, unglaublich viele Mineralien aufnehmen konnten, was dafür sorgt, dass der Wein 24 dann einen sehr, sehr besonderen Geschmack bekommt, mineralisch und trotzdem sanft. 2024 gibt es also extra mineralische Weise, besonders samtig und sanft. Und mit diesem Tipp, also kauf dir doch ein paar Flaschen, lager diese. Höre ich schon auf mit den Nachrichten für die letzte Woche. Es gibt ja immer drei Stück und ich finde, die letzte ist am schönsten. Dadurch, dass du jetzt auch dieses Wissen hast, denke ich, es wäre eine legale Weise möglich, um nochmal auf das Thema Geld zu kommen, Geld zu verdienen, sich ein paar gute Flaschen zu kaufen von dem Jahrgangswein 24 und diesen dann genau einzulagern. Und vielleicht, vielleicht sind wir beide dann in 10 Jahren 100 Millionen Euro schwerer. Das wäre doch schön und legal. Ich sende dir ganz liebe Grüße. Bis zur nächsten Woche.